Ein Humorist hat gesagt, dein Reden mit anderen und dein Reden über andere ist dann in Ordnung, wenn du deinen Papagei unbesorgt verkaufen kannst. Vermutlich haben wir deshalb auch keinen, oder mir hat noch keiner einen seinen Papagei angeboten. Paulus sagt, jetzt müsst ihr das alles ablegen, auch Zorn, Aufbrausen, Boshaftigkeit, Beleidigung und Verleumdung. Belügt einander nicht mehr. Anfang des Jahres erschien ein interessantes Buch von dem Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Der Titel: Die große Gereiztheit. Wege aus der kollektiven Erregung. Pörksen spricht über das Bedrohliche des kommunikativen Klimawandels und beobachtet eine Auflösung der Öffentlichkeit, wie man sie bisher kannte. Erregung, Empörung, Zorn und Emotionen bestimmen mehr und mehr unser Miteinander. Seine These, die Mediendemokratie, verwandelt sich in eine Empörungsdemokratie. Vielleicht hast du das schon in deinem Alltag gespürt. Aggressive Schüler, schon in der Grundschule. Aggressionen in der Pflege, ganz besonders in der Langzeitpflege. Empörung und Gereiztheit, wenn wir im Straßenverkehr unterwegs sind. Die Überflutung mit Informationen, der Verlust an Rückzugsräumen, all das führt mehr und mehr zu Ruhelosigkeit, zu Ungeduld und Aggressionen. Und vielleicht kennst du die große Gereiztheit ja auch aus deiner Ehe oder in deiner Firma. Ständig kann man sich über irgendwas oder irgendwen aufregen, weil ja mittlerweile alles im Netz veröffentlicht wird. Gedankenlos hochgeladene Videos können ganze Existenzen zerstören. Der Ton wird rauer, man spricht von Wutbürgern und Hasspredigern. Jüngst hat eine Untersuchung in den USA ergeben, dass wenn der Präsident aggressiv spricht und twittert, er viele Nachahmer findet, die sich ebenfalls das Recht herausnehmen, zu diffamieren und zu beleidigen. Auch AfD-Chef Alexander Gauland provoziert mit Sätzen, die abgrundtief widerlich sind. Denn ohne das Zitat jetzt zu wiederholen, die Monstrosität der Verbrechen des Nationalsozialismus bemisst sich nicht in Jahren, sondern in Menschenleben. Die einzige Zahl, die in diesem fürchterlichen Zusammenhang zählt, sind 6 Millionen ermordeter Juden und die vielen weiteren Millionen Toten etwa in der Sowjetunion, die ursächlich auf das Konto von Nazi-Deutschland gehen. Beim Zeitraum ist allenfalls auf schrecklichste Weise bemerkenswert, wie so viel Massenmord in so wenige Jahre passen kann. Die Ethik des Neuen Testaments ist de facto eine anti-aggressive, komm erst mal runter Ethik. Kollektive Erregungszustände und Gereiztheit sollen abgelegt werden. Der kommunikative Klimawandel kann von Menschen geprägt werden, die durch Gott erneuert werden. Aggressionen müssen entmachtet werden. Ich lese uns einen Text von Paulus aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und nach seinem Bild ähnlich werdet. Obwohl uns 2000 Jahre von diesen Paulusworten trennen, sie passen in unsere Zeit. Der Apostel zeigt in seinem Brief an die Kolosser, wie wir als Christen in einer von Krisen geschüttelten Welt leben können. Und dabei benennt er präzise, was keinen Platz mehr in unserem Leben hat. Warum schrieb er diesen Brief? Er sagt, dass es sein Anliegen ist, Jesus Christus und seine Lehre zu verkünden, damit jeder Nachfolger einmal als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Was für ein großes Ziel! Paulus sagt, dafür müht er sich ab, dafür kämpft er. Und darum benennt er auch ganz klar, was keinen Platz mehr hat. Das hat mich herausgefordert. Habe ich noch das Ziel, Jesus und seine Botschaft mit meiner Art und mit meinen Möglichkeiten unter die Leute zu bringen? Treibt es mich noch, mich dafür einzusetzen, dass Menschen geistlich wachsen, dass die Liebe in ihnen wächst, dass ihr Glaube lebendig bleibt? Paulus sagt, dafür mühe ich mich ab, dafür will er kämpfen. Was bin ich bereit einzusetzen? Woher kommen Wut, Zorn und Hass? Warum oder was gibt der Empörungsdemokratie Auftrieb in unserem Land? Aggressionen, Wut und Hass speisen sich oft aus einer tiefen Abneigung gegen Menschen und Überzeugungen. Gegen Menschen, die anders sind und gegen Überzeugungen, die uns fremd sind. Doch manchmal tritt aggressives Verhalten dann auf, wenn ein Mensch sich in einer subjektiven Notlage befindet, in der er sich nicht anders zu helfen weiß, als aggressiv zu reagieren. Das kommt zum Beispiel häufig in der Langzeitpflege vor, in zwischenmenschlichen Interaktionen. Ich habe das selbst schon mehrfach erlebt bei Besuchen in Seniorenheimen, welche Aggressionen einem da entgegenschlagen, sowohl von den Pflegenden als auch von denen, die gepflegt werden. Menschen reagieren durch ihre Hilflosigkeit aggressiv, aber viele haben auch schon in ihrer Kindheit schlimmste Erfahrungen mit Aggressionen gemacht. Und die gemachten Erfahrungen verdichten sich in Zynismus, oftmals in einer Verächtlichmachung und manchmal auch in Gewalt und auch in einer Sehnsucht nach einem aggressionsfreien Leben. Auf dem diesjährigen Bundesrat in Kassel, das ist so etwas wie die Abgeordnetenversammlung der Baptisten, der stand unter dem Thema Inspiriert Leben. Da war der Benediktiner Pater Nikodemus Schnabel eingeladen als Redner. Und dieser aus Süddeutschland stammende Mönch lebt seit 2003 im Kloster der Benediktiner in Jerusalem auf dem Zionsberg. Und Schnabel erzählt, dass in Jerusalem die Gereiztheit der Menschen gefühlt 2 bis 3 Mal so hoch ist wie an jedem anderen Ort der Welt. Die Altstadt von Jerusalem ist ja der einzige Ort der Welt, an dem Juden, Muslime und Christen auf einem von allen als heilig erachteten Quadratkilometer zusammenleben. Messerattacken, tödliche Schüsse, Wut und Hass. Pater Nikodemus hat solche Zeiten mehrfach durchlebt. Und er erzählte, dass sich viele Menschen, um dort zu überleben oder aus Selbstschutz, sich so eine Art Maske aus Zynismus, Ironie und Überheblichkeit aufsetzen. Und bei vielen kippe die Haltung dann in Aggressionen, bei anderen je nach Veranlagung in depressive Stimmung um. Wenn man selbst einmal die Maske abnimmt, so Schnabel, und erforscht, warum man denn so aufbrausend, so ungehalten oder zynisch geworden ist, dann stecke oft eine der 3 Botschaften dahinter, mit der Jesus in der Wüste vom Teufel versucht wurde. Erste Botschaft war, schaff dir was, mach aus diesen Steinen Brot. Zweite Botschaft war, du bist doch wer. Und wenn du wer bist, wenn du der Sohn Gottes bist, dann stürz dich hinunter. Und die 3. Botschaft, nimm dir alles. Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Die 3 großen Unruhestifter unserer Zeit, die 3 Triebkräfte, die Menschen fertig machen, sind diese Botschaften. Du bist, was du leistest, also schaff dir was. Das Zweite, wichtig ist, was andere über dich denken, also polier dein Image auf. Du bist doch wer. Und das Dritte, du bist, was du besitzt, also nimm dir alles. Aber wir übersehen den Preis, den wir dafür bezahlen müssen. Im christlichen Umfeld wird über Aggressionen kaum offen gesprochen, leider. Ein solch klarer Appell, wie Paulus ihn hier formuliert, jetzt legt das alles ab, ist aber wichtig, auch im Raum der Gemeinde. Auch hier ist Aggressionsvermeidung wichtig. Mir begegnen ganz offene, aber viel öfter latente, verborgene und gut versteckte Aggressionen. Und das, obwohl das Thema eigentlich präsent sein müsste, denn die Autoren des Neuen Testaments sprechen immer wieder darüber. Zum Beispiel der Apostel Jakobus sagt, jeder Mensch sei langsam zum Zorn. Zorn beschreibt den menschlichen Affekt, eine spontane und unüberlegte Aggression. Und im Neuen Testament gibt es zwei Worte für Zorn, die sind aber sehr ähnlich, unterscheiden sich kaum. Insgesamt aber werden diese Worte 54 Mal genannt. Das heißt, das ist eine enorme Zahl. Und Paulus sagt in unserem Text, ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen. Aggressives Verhalten, Zorn, Bosheit, Verleumdung, Aufbrausen, Gemeinheiten, zynische Worte, oft offenbaren sie innere Probleme, Kränkungen, Verletzungen, Ausgrenzungen, die wir erlebt haben und auch Ängste, die wir nicht angehen oder die wir nicht bearbeitet haben. Alle Menschen besitzen das Potenzial zu Aggressionen und Gewalt. Auch ich kenne Momente, in denen ich sehr gereizt bin und in denen mich Empörung und Wut in Unruhe versetzt und negative Gedanken gegen andere in mir hochsteigen. Ich erinnere mich sogar noch an eine Situation, ganz als junger Pastor, wo die Ältesten nicht wollten, dass ich bei einer bestimmten Besprechung dabei sein sollte, weil sie gesagt haben, du gehst da gleich hoch, wir kennen dich. Also man kann sich auch verändern, wir haben es ja auch heute Morgen gehört von Gerd. Aber die Aggressionen, die sind so alt wie die Menschheit. Sie ist die Bürde einer gefallenen Schöpfung. Und ja, diese Bürde kann auch mich belasten. Aggressionen können uns überwältigen und uns veranlassen, Dinge zu tun, die wir nachher bitter bereuen. Wir kennen das. Da entschlüpfen uns Worte, die wir nur schwer wieder gut machen können. Da schreiben wir eine E-Mail, die den anderen klein macht. Es ist wie ein Akt der Piraterie. Im Inneren hat ein Falscher das Kommando übernommen. Der alte Mensch mit seinen Verhaltensweisen hat meine guten Werte und meine Vernunft gefesselt. Fehlgesteuerte Emotionen haben das Steuerruder an sich gerissen und dann passiert's und sie treiben ihr Unwesen. Unsere Emotionen sind uns von Gott gegeben, aber sie sind nicht immer von Gott geprägt. Sie können hilfreich sein, aber sie können auch Schaden anrichten. Dallas Willard schreibt, Gefühle sind gute Diener, aber schreckliche Meister. Unsere Erneuerung im Glauben zielt auch immer auf die Erneuerung unserer Gefühle und Emotionen. Paulus sagt in unserem Text, ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird. Das heißt, es ist ein Prozess, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Ihm, Jesus, ähnlich werden heißt, im Blick auf unsere Emotionen, dass wir sie weder verneinen noch überbetonen. Die Beziehung zu Jesus führt zu einer Umgestaltung in unserem Innersten und damit auch unserer Emotionen. Und dazu müssen wir uns erstens den Emotionen stellen und sie beim Namen nennen, und zwar die Emotionen, die keinen guten Einfluss in unserem Leben haben. Also ehrlich hinschauen. Du kannst nur anpacken, was benannt ist. Was erkannt und benannt ist, das kann angegangen werden. Und eine zweite Aufgabe, die besteht darin, dass wir für unsere Emotionen Verantwortung übernehmen, besonders wenn wir damit Schaden angerichtet haben. Du kannst niemanden dafür verantwortlich machen oder ihm die Schuld dafür geben, wenn du aggressiv, gereizt und lieblos gehandelt hast. Klar kann uns das Verhalten einer Person provozieren und auch Aggressionen in uns hervorrufen, aber sie werden eben in uns hervorgerufen Und in uns heißt auch durch uns. Kein Mensch kann einen anderen dazu zwingen, verärgert zu sein, zu hassen oder aggressiv zu sein. Klar kann uns ein Mensch provozieren und damit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir aggressiv reagieren. Aber Gefühle werden nicht wie ein Virus übertragen. Kein Mensch kann mich zwingen. Und Paulus macht deutlich, du bist der Handelnde. Legt ab, kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Übernimm Verantwortung für deine Gefühle und für die daraus entstehenden Handlungen. Und höre auf, dich als Opfer zu fühlen. Ein dritter Schritt. Er besteht darin, dass wir die eigene Machtlosigkeit erkennen. Das Eingeständnis der eigenen Machtlosigkeit, das ist zunächst schmerzlich, aber wir dürfen unsere irritierenden Emotionen Gott hinhalten und dabei die eigene Hilflosigkeit eingestehen. Manchmal besteht unsere wichtigste Aufgabe darin, dass wir unsere Grenzen bejahen. Und wir machen uns etwas vor, wenn wir glauben, mit ein paar psychologischen Kunstgriffen oder mit einer bestimmten Glaubensübung, da kommt schon alles ins Lot. Hier braucht es einen Stärkeren. Eine Kraft, die etwas in uns schafft, was wir selber nicht schaffen können. Hier brauchen wir Gott und das Vermögen des Heiligen Geistes. Wir heilen uns nicht selbst. Als erstes muss Gott etwas an uns tun, bevor wir daran denken, auch ein paar Dinge zu tun. Ohnmacht bedeutet aber nicht Passivität. Ich kann meine unguten Emotionen zwar nicht ausschalten, aber ich kann sie Gott bringen. Und so machen es die Autoren der Lieder und Gebete im Buch der Psalmen. Sie fühlen sich verlassen und sie sagen es Gott. Sie verstehen es Gott nicht und sie sagen es ihm frei heraus. Sie empfinden Rachegefühle gegenüber fiesen Menschen und sie sagen es Gott. Es ist immer besser, wir äußern diese Dinge vor Gott, als dass wir sie an anderen Menschen auslassen. Und darum möchten wir auch nach der Predigt Gelegenheit geben, einen dieser Schritte konkret zu gehen und abzulegen. Zorn, Aufbrausen, Gereiztheit, Verleumdung und gemeine Worte. Schon auf den ersten Blättern der Bibel, da lesen wir, dass unsere Emotionen verheerende Auswirkungen haben können. Über das Ventil des Zorns bricht sich ein Mordbahn. Wir lesen in Genesis 4, da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Die Einheitsübersetzung sagt, da überlief es Kain ganz heiß. Das kennen wir vielleicht auch. Der Zorn treibt Kain zum Mord an seinem Bruder Abel. Es ist also völlig korrekt, wenn Emotionsforscher sagen, dass Aggressionen lebensgefährlich sind. Der jähzornige Saul versuchte David mit einem Speer auszulöschen. In 1. Samuel 18 heißt es, Saul tobte wie ein Wahnsinniger in seinem Haus. David begann wie gewohnt auf seiner Laute zu spielen, um ihn zu beruhigen. Plötzlich schleuderte Saul den Speer, den er in der Hand hatte, nach David. Jetzt spieße ich diesen Kerl an die Wand, dachte er in seiner Wut. Pure Wut führt zur Verfolgung der ersten Christen. In Apostelgeschichte 9 heißt es, Saulus verfolgte noch immer voller Hass alle, die an den Herrn glaubten und drohte ihnen, sie hinrichten zu lassen. Aggressionen können sehr viele Gesichter haben. Sie äußern sich in verschiedenen Kulturen ganz unterschiedlich. Aber vor allem dominieren Aggressionen Kriegsgeschehen. Und nach Beendigung der Kriege verschwinden Aggressionen nicht einfach. Aggressionen, die unsere Großeltern und Eltern erlitten haben oder die sie selbst verübt haben, in Kriegshandlungen, auf der Flucht, in Bombennächten und Vergewaltigungen, wurden weitergegeben, obwohl sich diese Generationen oft gerne in Schweigen hüllten. Aber sie haben diese sehr intensiven Gefühle an die nächste Generation auch nonverbal weitergegeben. Und diese nonverbale Weitergabe nicht aufgearbeiteter Aggressionen, zum Beispiel von einem Vater an den Sohn, wird sehr anschaulich in dem Film Das Wunder von Bern dargestellt, wo der Vater aus dem Krieg zurück in die Familie kommt und genau mit diesen Aggressionen seinen Sohn belastet. Vielleicht haben ihn die einen oder anderen schon gesehen. Man spricht von der transgenerationalen Weitergabe. Und diese Wahrheit wird im Alten Testament des Öfteren betont, wenn es dort heißt, dass wir die Schuld bis ins dritte und vierte Glied weitergeben. In 2. Mose 34 heißt es: Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Wenn wir aggressiv leben, dann belasten wir nicht nur uns selbst und unser Umfeld, sondern wir tragen diese kranke und destruktive Verhalten in die nächste und übernächste Generation. Und auf diese Art fördern wir eine innere Verhärtung. Wir kultivieren Gefühllosigkeit und Kälte. Aber unser Leben als Christen soll von einem Kontrastprogramm bestimmt sein. Nicht von Gefühllosigkeit und Kälte, nicht Gefühllosigkeit, sondern Mitgefühl, Barmherzigkeit, nicht Härte, sondern Freundlichkeit. Paulus schreibt in unserem Kapitel in Vers 12: Kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um. Es ist unser Job, aggressive Situationen zu deeskalieren, der großen Gereiztheit entgegenzutreten. Jesus hat gesagt, dass wir sogar denen Gutes tun sollen, die uns hassen. In unserer Gesellschaft und in unserer Gemeinde müssen wir einer Empörungskultur entgegentreten und zu einer Kultur des Ablegens zurückfinden. Und dann zieht ein Geist der Erneuerung ein und eine Atmosphäre, die einlädt, entspannt zu sein. Und Jesus lädt uns ein dazu. Er sagt: Kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und beladen, gereizt, aggressiv und aufgewühlt seid. Ich will euch zur Ruhe bringen. Amen.